Und da haben wir auch einen Fall einer sogenannten Kornzange, die aufgefunden worden ist mit einer Größe von 30 Zentimetern. Also wirklich spektakulär, 30 Zentimeter sollte man meinen, findet gar keinen Platz im Abdomen, aber hat einen Platz gefunden und hat da längere Zeit wirklich Schwierigkeiten bereitet. Und dann kann der Eindruck entstehen, Mensch, das passiert am Tag 10-mal. Das ist aber ein falscher Eindruck, weil das ganz, ganz selten vorkommt, dass wirklich was im Körper zurückbleibt. Ja, ich kann das verstehen, dass da war so viel Hektik an dem Tag und eine lange Schicht und so weiter und so fort. Also, dass da mal ein Fehler passiert, das ist verzeihlich. Das ist sicherlich menschlich verzeihlich, aber juristisch nicht.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Diagnose, wenn Ärzte rätselhafte Fälle aufklären. Wir haben heute ganz besondere Gäste bei uns im Podcast, nämlich Tanina Rottmann, langjährige Radiomoderatorin, und Peter Gellner, Arzthaftungsrechtler oder Anwalt für Patientenrecht. Die beiden haben zusammen einen Podcast und der heißt Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Wir haben euch beide heute zu Gast, weil ja sozusagen, wenn bei uns die rätselhafte Patientengeschichte aufgeklärt ist und eine Diagnose gestellt ist, ist ja manchmal der Fall noch gar nicht zu Ende. Manchmal gab es einen Behandlungsfehler, manchmal wurden Sachen übersehen. Wir enden immer mit dem Happy End, und bei euch im echten Leben gibt es ja noch juristische Fälle, die nachbehandelt werden müssen. Deswegen haben wir euch heute hier. Ganz herzlich willkommen, und wir freuen uns auf eure spannendsten Fälle, die ihr uns vorstellt.
Ja, sehr gerne, das machen wir, und schön, dass wir bei dir sein können.
Vielen Dank für die Einladung.
Peter, sag mal, du als Anwalt für Patientenrecht, wenn du auf einer Party bist und die Leute kriegen das mit, wie oft wirst du da um Rat gebeten, angequatscht? Einfach sozusagen, kannst du mir mal helfen, Peter? Oder können Sie mir mal helfen, Herr Gellner?
Ja, das ist gar nicht so selten. Auch wenn man vielleicht selbst keinen Fall hat, kennt man einen aus dem Bekanntenumfeld, Freundesumfeld, familiären Umfeld und gibt dann meine Nummer weiter oder meinen Kontakt weiter, fragt, kann dich mal die Tante Else anrufen, die hat ein Problem mit der Hüfte. Und dann sage ich da gerne, ja, soll sich in der Kanzlei melden. Also das ist nicht so selten, weil viele wissen, was ich mache. Ich mache es ja jetzt auch schon einige Jahrzehnte, und auch alte Bekannte, die ich lange nicht mehr gesehen oder gehört habe, fassen dann den Mut, wenn man es Mut nennen will, zusammen und rufen an und fragen, ach, kannst du nicht mal, ich habe da jenes und dieses Leiden.
Könnt ihr mal ganz kurz, wir steigen später noch tiefer in eure Fälle ein, erzählen, was ist das für ein Format, was macht ihr da, vielleicht mal ein, zwei Fälle kurz anreißen, dass wir so eine kleine Vorstellung kriegen, was ihr da macht.
Dann fangen wir doch am besten mal ganz kurz damit an, wie es überhaupt losging. Also du hast ja schon erwähnt, ich mache Radio, und damit war ich auch soweit ganz glücklich. Peter und ich, wir waren direkte Nachbarn, und er ist ganz oft angesprochen worden von Leuten, die gesagt haben, ey Peter, du hast so viele, so spannende Fälle, die müsstest du eigentlich mal erzählen, warum machst du nicht mal einen Podcast? Und zu mir hat man immer gesagt, Tanina, du müsstest eigentlich mal einen Podcast machen. Und ich habe mich immer gefragt, worüber soll ich denn reden? Ich will nicht irgendeinen Laber-Podcast haben, aber ich kann jetzt nicht besser backen als andere und habe nicht irgendwie einen Hund, den man vorstellen muss. Also ich war immer so auf der Suche nach dem Thema. Und dann kam Peter und hat mich gefragt, wollen wir das nicht zusammen machen? Und ich habe nur erstmal gedacht, jetzt gehen wir aber erstmal was essen. Jetzt will ich erstmal hören, was sind denn das für Fälle bei dir? Und das, Peter ist dann, wenn sich dieses Buch einmal öffnet und man ihm einmal so ein Stichwort hinwirft, also das war wirklich abendfüllend, und ich habe da gebannt zugehört und wirklich gestaunt, was alles in Krankenhäusern, in Arztpraxen, in der Pflege und so weiter passieren kann, wo Ärzte vielleicht einen Fehler machen. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, darüber können wir einen Podcast machen. Das ist kein Laber-Podcast, der hat Hand und Fuß. Das finde ich super. Und das sind ja auch alles echte Fälle aus Peters Kanzlei.
Das heißt, ihr stellt einen Fall vor und erzählt die Geschichte nach. Das ist ja ein bisschen anders als bei uns in der Diagnose, wo am Ende dann ein Happy End immer ist, weil die richtige Diagnose endlich gefunden worden ist. Und ihr macht ja quasi danach weiter, wenn was schiefgegangen ist, wenn ein Behandlungsfehler eingetreten ist. Peter, kannst du ein, zwei Sachen ganz kurz mal anreißen, was da für Fälle bei euch vorgestellt werden?
Ja, ich mache aber noch mal einen kurzen Schritt zurück. Und zwar ist es ganz und gar nicht so, dass immer Behandlungsfehler dann auch tatsächlich festgestellt werden. Also es kommen viele Patienten mit einem Vorwurf gegen Ärzte gerichtet, Mensch, der hat das und jenes falsch gemacht oder die Ärztin hat hier nicht sorgsam aufgeklärt. Es ist oftmals aber so, dass sich das nachher nicht bewahrheitet. Also Fehler werden nicht in allen Fällen festgestellt. Manchmal kann so der Eindruck entstehen, weil wir über viele Fälle berichten, wo tatsächlich Fehler festgestellt worden sind. Aber es sind viel, viel mehr Fälle, in denen eine Komplikation beispielsweise schicksalhaft eingetreten ist. Das muss man auch dazu sagen, das gehört auch mit zur Wahrheit. Und ja, Fälle bleiben in Erinnerung, jetzt speziell bei mir, wo Kinder geschädigt werden. Also wo Kleinkinder, Säuglinge quasi schon einen ganz schlechten Start ins Leben haben, bei der Geburt schon geschädigt werden und dann Schwerstpflegefälle sind. Das sind Fälle, die mir in Erinnerung bleiben oder auch Fälle, wo junge Frauen an Brustkrebs erkranken und dann wirklich mit aller Kraft und mit Willensstärke dagegen angehen und ja, mitunter letztendlich den Kampf nicht gewinnen können. Oder ja, ein spektakulärer Fall war der, da hat sich jemand einen Zehennagel ziehen lassen und dann kam es zu einer Infektion, der dann nicht angemessen begegnet worden ist, also eigentlich ein ganz kleiner Angriff, was jeder vielleicht schon mal erlebt hat. Und ja, dann kam es zu einer Amputation, Zeh, Fuß, Unterschenkel, Oberschenkel, tot. Und das sind natürlich Fälle, die dann im Gedächtnis und in Erinnerung bleiben. Und da gibt es eine ganze Menge von, auch der Fall, weiß ich noch, der war noch spektakulär, da hat eine junge Dame eine Brustvergrößerung im Ausland in einer Diskothek gewonnen und ist dann nach Tschechien oder Polen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in eines der beiden Länder gefahren, um ihren Gewinn dann einzulösen, hatte nachher dramatische Probleme. Das ist immer so ein Punkt, auf den ich gerne so bei Schönheitsoperationen im Ausland darauf hinweise, dass man sich klar machen muss, was da alles hinten dran hängt, wenn es um die Nachsorge geht und so weiter. Das sind so Fälle, die spektakulär sind, teilweise auch bewegend für mich. Und natürlich muss man, ich mache das jetzt 30 Jahre, eine gewisse professionelle Distanz haben zu dem Ganzen. Man kann das nicht mit nach Hause nehmen. Das gilt ja für Ärzte genauso. Wenn du auf einer Onkologie arbeitest oder Kinderonkologie oder auf einer Intensivstation, wenn du dann alle Schicksale mit nach Hause nimmst, dann kommst du nicht mehr in den Schlaf. Also man hat schon eine professionelle Distanz. Das ist schon wichtig, die habe ich jetzt über die Jahre hinweg auch aufbauen können. Aber der ein oder andere Fall bleibt doch im Gedächtnis. Und auch die Fälle, wo sich die Mandanten dann bedanken, sagen, Mensch, die haben mir wirklich sehr geholfen. Und ich habe zwar jetzt ein hartes Los zu tragen, aber dank der finanziellen Zuwendung ist das einigermaßen erträglich zu gestalten. Und das ist schon wichtig. Mhm. Und vielleicht ganz generell nochmal zu unserem Podcast. Ich nutze immer die Gelegenheit, wenn ich die habe, das klarzustellen. Wir sind kein anklagender Podcast. Also ich bin ja, wie du eingangs gesagt hast, Anwalt für Patientenrecht. Das ist eigentlich gar kein Titel. Im Grunde bin ich Fachanwalt für Medizinrecht. Das ist ein Titel. Und auf Patientenseite. Und die Zielsetzung auch von unserem Podcast ist es, Patientenrechte zu verbessern und Ärzte auch ein Stück weit zu sensibilisieren, vielleicht den ein oder anderen Fehler erst gar nicht zu machen. Und das ist unsere Intention und das Feedback kriegen wir auch von Medizinern gespiegelt, dass sie sagen, Mensch, schön, dass Sie darauf hingewiesen haben. Ich habe beim nächsten Fall besonders darauf geachtet und konnte vielleicht auch einen Fehler vermeiden. Das ist das. Also wir nehmen immer gerne die Formulierung, wir stellen Ärzte nicht an den Pranger Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Aber wenn man über Fehler spricht, hilft es auch, Fehler zu vermeiden.
Deswegen haben wir auch euch eingeladen, weil bei uns sind ja die Ärzte, die wir zu Gast haben, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Heldinnen oder Helden, die dann endlich nach einer langen Patientenleidensgeschichte die richtige Diagnose finden und dem Patient oder der Patientin helfen können. Ärzte und Ärztinnen sind ja bei uns ganz wichtig und Patientinnen und Patienten auch. Aber es gibt ja doch den einen oder anderen Fall, wo man sagt, die Leidensgeschichte war jetzt echt lang. Da haben 7 verschiedene Krankenhäuser drauf geguckt. Warum haben die das nicht gesehen? Und für solche besonderen Gegebenheiten ist es ja gut, dass wir euch jetzt hier zu Gast haben. Ich habe mal einen Fall mitgebracht, den wir auch in der Diagnose veröffentlicht haben im Stern als Printfall. Ich stelle den mal kurz vor. Es geht um eine ganz relativ junge Frau, die ist ungefähr 40 und die hat seit 6 Jahren Schmerzen in der Hand. Ist irgendwie unklar, woher das kommt und sie bekommt Cortison über Jahre und sie kriegt starke Rheumamittel und irgendwie wird es nicht besser. Und dann landet sie endlich bei einem Handchirurgen, der Hausarzt hat sie da hingeschickt, zum Abklären. Und der guckt sich die Hand an und sagt, komisch. Ist nie so eine richtige Rheumadiagnostik gemacht worden. Sie kriegt starke Medikamente. Sie hat eine Schwellung an der Handinnenfläche, passt gar nicht so zu den Fingergelenken, wo Rheuma eigentlich ist. Und sucht weiter und fragt ganz genau nach. Und dann kommt raus, 10 Jahre zuvor hat sie eine Hand-OP gehabt wegen eines Karpaltunnelsyndroms. Also es ist so eine Verengung am Handgelenk, wo die Nerven eingequetscht sind. Das registriert er, untersucht sie sehr genau und sagt, irgendwie das mit dem Rheuma passt nicht. Und nach kommt raus, und das bestätigt sich dann auch, dass bei dieser allerersten OP 10 Jahre zuvor ein Stück Drainageschlauch in der Hand verblieben ist, nämlich da, wo es geschwollen ist. Und das hat eine Entzündung hervorgerufen. Das ist also im Körper geblieben. Das wird am Ende rausoperiert. Der Frau geht sofort besser. Sie braucht keine Rheumamedikamente, sie braucht kein Cortison. Und am Ende ist es so, die Dame hat über Jahre Rheumamittel bekommen, hat Cortison bekommen, ist ein starkes Medikament. Am Ende ist ihr geholfen worden. Es gab jetzt gar nicht sozusagen das Ansinnen, so was hat der Arzt gemacht. Es ist also ein Happy End. Alle waren zufrieden, der Frau war geholfen. Aber das ist ja sowas, ein Fall, wo ich denke, das ist ja die Urangst des Menschen. Ein Tupfer wird vergessen bei einer OP, vielleicht irgendein Teil von einem OP-Besteck, ein Schläuchlein. Da kann der Patient ja nichts machen und irgendwie steckt diese Angst in einem. Also zumal, wenn ich diesen Fall höre. Was ist das denn? Ist das ein Kunstfehler, ein Behandlungsfehler? Wie häufig ist das? Wie schätzt du das ein, Peter? Oder wie ordnest du das ein?
Das ist eigentlich so der klassische Fall, wenn man über Arzthaftungsfälle in Printmedien oder in anderen Medien berichtet. Und dann kann der Eindruck entstehen, Mensch, das passiert am Tag 10-mal. Das ist aber ein falscher Eindruck, weil das ganz, ganz selten vorkommt, dass wirklich was im Körper zurückbleibt. Da muss ich mich auch manchmal selber zur Vernunft rufen und sagen, pass auf, dass du das nicht überbewertest, weil die Fälle so selten vorkommen, aber bei dir gehäuft, dass du vielleicht einen falschen Blick darauf bekommst. Und ja, die Fälle kommen schon vor, die sollten nicht vorkommen, weil das gehört im Regelfall zum sogenannten voll beherrschbaren Risiko, sagt man. Das ist so ein juristischer Terminus. Also das können die Ärztinnen und Ärzte voll beherrschen. Man kann einfach nachzählen. Man muss ja auch ein Zählprotokoll führen und es muss mehrfach gezählt werden. Sind alle Tupfer da? Sind alle Instrumente da? Also es ist etwas, was man mit einfachen Mitteln kontrollieren kann. Und da sollten an sich keine Fehler passieren. Und wenn doch, dann sind die immer ein Stück weit spektakulär. Und über die wird dann auch ganz gerne berichtet. Aber das sind wirklich eher Ausnahmen. Und wir hatten beispielsweise 2 Fälle, wenn ich das kurz sagen darf, im Podcast auch bisher, die da auch in diese Richtung gehen. Wir hatten ein junges Mädchen, bei der wurde dann ein Tupfer gefunden, beziehungsweise eine Bandage mit einer Größe 10x10 cm. Ein bisschen zerfetzt, aber noch sonst am Stück. Und der ist insoweit interessant, der Fall, weil sich die Gegenseite dahingehend einlässt, ja, den Tupfer, den wird die wohl gegessen haben. Also das war ein Tupfer, der eigentlich nur im OP-Bereich vorhanden war. Also sie hätte sich da quasi Zutritt verschaffen müssen und in die Schränke schauen, in die abgeschlossenen Schränke dann einen Tupfer entnehmen. 10 mal 10 Zentimeter ist ja schon eine gewisse Größe. Den dann gegessen haben, weil es vielleicht in der Kantine des Krankenhauses nicht so gut geschmeckt hat. Und dann muss der bis in den Darm gelangt sein und dann später aufgefunden nach Jahren. Das kann natürlich nicht sein. Der Rechtsstreit steht jetzt unmittelbar bevor, aber das ist so die abenteuerliche Einlassung des Krankenhauses in dem Fall. Und da stellen sich bei mir auch immer so die Nackenhaare ein Stück weit auf. Ne? Wenn sowas passiert, dann muss man auch ein Stück weit dazu stehen und nicht mit so abenteuerlichen Erklärungen dann kommen. Oder wir hatten in unserem Buch, wir haben ja jetzt ein Buch zum Podcast geschrieben, wenn ich diese Werbung machen darf. Und da haben wir auch einen Fall einer sogenannten Kornzange, die aufgefunden worden ist mit einer Größe von 30 Zentimetern. Also wirklich spektakulär, 30 Zentimeter sollte man meinen, findet gar keinen Platz im Abdomen, aber hat einen Platz gefunden und hat da längere Zeit wirklich Schwierigkeiten bereitet. Und ja, das ist gar nicht so selten, dass das hier in meiner Praxis vorkommt, aber insgesamt ist es natürlich äußerst selten, das, was zurückbleibt. Also diese Urangst ist eigentlich zu nehmen und meistens wird auch kein größerer Schaden angerichtet. Also wenn man Tupfer zurückbleibt, das kann passieren, dass der größeren Schaden anrichtet, aber im Regelfall ist das ein gesundheitlicher Schaden, der noch überschaubar ist. Das ist zumindest in der Regel so.
Was würdest du denn Klienten raten, weil du jetzt gerade von dem Schaden gesprochen hast, der entstanden ist, wenn gar nicht so, ich sag jetzt mal, so ein großer Schaden entstanden ist, sagst du dann auch manchmal, ja, das war nicht gut oder das sollte nicht sein oder das ist erschreckend, aber nee, da machen wir jetzt mal lieber nichts. Also wie geht man damit um als Jurist?
Ja, also wenn da was zurückgeblieben ist, ist die Empfehlung nicht unbedingt zu sagen, da machen wir mal nichts. Also wir konfrontieren schon die Gegenseite damit, weil es ist ja ein gesundheitlicher Schaden, wie groß er auch immer ist, entstanden. Und dafür sind ja auch die Ärztinnen und Ärzte und die Krankenhäuser im Regelfall, sage ich mal, es ist ja nicht alle, es gab ja immer wieder Zeiten, wo manche Krankenhäuser keinen Versicherer gefunden haben, versichert. Und dann sollte man den auch entsprechend in Anspruch nehmen. Und letztendlich zahlt ja auch nicht der Arzt, sagen wir jetzt ein Krankenhausarzt, persönlich den Schadensersatz, sondern das übernimmt ja im Regelfall der Versicherer. Und ja, da haben wir vielleicht auch ein Problem, dass, wenn wir gerade drüber sprechen, was sich jetzt so in den letzten 1-2 Jahren gehäuft gezeigt hat, dass Krankenhausträger in Insolvenz geraten. Das gab es früher überhaupt nicht. Und das haben wir jetzt, ich will nicht sagen alle Nase lang, aber doch bestimmt einmal im Monat hören wir mitten im Prozess, ja, der Krankenhausträger XY ist in Insolvenz. Was tun? Im Insolvenzverfahren, so ganz generell, bekommt man meistens gar nichts oder eine ganz kleine Quote, also so 1-2%, wenn überhaupt. Also muss man dann schauen, dass man die Ärzte in Anspruch nimmt im Krankenhaus persönlich, weil die haften ja auch unter gewissen Umständen persönlich. Und darum ist mein Ratschlag immer an die Ärzte, die dort tätig sind, zu überprüfen, ob sie für den Fall auch selbst ausreichend versichert sind. Und wenn jetzt bei euch viele Mediziner zuhören, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, weil das kommt immer häufiger vor und die wundern sich dann, wenn sie plötzlich selber in Anspruch genommen werden und dann nicht ausreichend versichert. Darum sollte jeder Arzt, jede Ärztin einmal überprüfen, für den Fall, dass ich selber in Anspruch genommen werde, bin ich dafür ausreichend versichert. Das ist auch im Interesse, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, der Patienten, weil der Patient kann dann einen Schadensersatzanspruch nicht gegen den Klinikträger durchsetzen. Und er ist froh, wenn der Arzt einen Versicherer hat, weil sonst müsste er gegen den Arzt persönlich vorgehen. Und da weiß man auch nicht, welche Summen da zu erlangen sind. Und darum ist er dankbar, wenn er einen solventen Schuldner hat. Und das ist im Regelfall der Haftpflichtversicherer.
Gibt's denn sowas wie Listen? Ich sage jetzt mal ganz zugespitzt, eine lange Kornzange im Leib vergessen, da kann man mit XY Euro rechnen, einen Tupfer vergessen, eher in die Richtung. Gibt's da Größentabellen, Listen? Wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt Listen von Einzelfallentscheidungen, aber da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, weil jeder Fall ist anders gelagert. Es kommen manche Mandanten zu mir und sagen, ich habe jetzt hier einen Fall in der Zeitung gelesen, da das und das passiert und das ist doch genau wie bei mir. Nein, das ist im Regelfall nicht genauso. Es gibt immer Unterschiede größerer und kleinerer Natur. Da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Und da spielen ja auch viele andere Faktoren mit rein beim Schmerzensgeld. Aber man hat so eine sehr große Kasuistik in dem Bereich. Man bekommt so gewisse Anhaltspunkte für eine Range, sage ich mal, von bis. Aber das ist auch regional unterschiedlich. Es gibt Nord-Süd-Gefälle entsprechend oder Ost-West-Gefälle. All sowas spielt eine Rolle, bei welchem Gericht man ist und so weiter und so fort. Das sind sehr, sehr viele Faktoren auch, die da mit reinspielen. Und jeder Patient leidet anders. Dann kommt vielleicht noch eine psychische Komponente dazu, was auch immer. Also ich warne immer davor, zu sagen, Mensch, der Fall ist genauso wie meiner. Da muss ich auch diese beispielsweise ausgeordneten 10.000 Euro bekommen. Nein, das kann weniger sein und das kann mehr sein. Das muss man immer im Einzelfall prüfen.
Und so eine Größenordnung, ich sage große Klemme oder großes OP-Besteck vergessen, zwischen 5.000 und 10.000 Euro, bloß dass man so eine Vorstellung mal hat, oder kannst du dich da gar nicht so committen?
Das kann man auch nicht sagen, da wollen mich Mandanten immer gerne festnageln. So, wie lange dauert das? Das ist so eine häufige Frage. Dann sage ich, ja, wir haben Fälle, die sind nach 3 Monaten erledigt, aber ich habe auch Fälle, die über 20 Jahre gedauert haben. Dann hat man die ganze Range und so ist es auch beim Schmerzensgeld. Das ist ja immer die Frage, was bleibt zurück? Kann der Tupfer entfernt werden, ohne dass dann Dauerschaden bleibt? Oder kann die Zange entfernt werden, ohne dass da weitere Schäden zurückbleiben? Und danach richten sich ja die Ansprüche. Das kann von bis gehen. Das kann auch im sechsstelligen Bereich sein, auch je nachdem, was für ein Dauerschaden bleibt.
Lass uns mal eine Überleitung zu Deutschland allgemein machen. Man sagt ja immer, die Deutschen beschweren sich gerne und die ärgern sich viel und die meckern gerne. So eine Beschwerderepublik, jetzt mal so ein bisschen zugespitzt.
Nickelig, das passt eigentlich so gar nicht. Ne? Also wenn man so die falsche Salbe und dann ist nichts weiter passiert. Also die Fälle sind ganz, ganz selten. Ne? Also die so an der Oberfläche schwimmen, ne? Und Das kann ich nicht bestätigen. Also es kommen bei uns im Regelfall wirklich nur die, die einen erheblichen Gesundheitsschaden erlitten haben. Und Beschwerden werden dann, glaube ich, eher gegenüber der Ärztekammer ausgesprochen, dass man die anschreibt als Patient und sagt, hier, damit war ich nicht einverstanden. Oder vielleicht die Verwaltungsdirektion des Krankenhauses kontaktiert oder das Beschwerdemanagement und sagt, das war nicht so gut oder das Essen hat mir nicht geschmeckt und der Verband wurde zu eng angelegt. Die Fälle haben wir eigentlich gar nicht. Auch nicht als Rückmeldung im Podcast, sondern eher die Fälle, wo es wirklich zum Gesundheitsschaden gekommen ist. Und ich sage bewusst, nicht unbedingt durch einen ärztlichen Fehler, sondern das kann ja auch schicksalhaft sein. Das ist ja auch immer ein Stück weit mein Bereich der Aufklärung, klar zu machen, dass es auch zu Gesundheitsschäden kommen kann. Und der Arzt, die Ärzte, die können da nichts für. Das ist einfach so eingetreten. Das kann passieren. Und das ist wichtig. Und vielleicht ein weiterer Punkt, der oft bei mir in der internen Aufklärung eine Rolle spielt, ist der, dass das Arzthaftungsrecht quasi jetzt ganz reduziert 2 Voraussetzungen hat, nämlich einmal den Fehler und der Fehler muss kausal für den Gesundheitsschaden geworden sein. Und das verkennen viele oder wissen sie einfach nicht, verständlicherweise nicht. Und ich habe dann immer gern ein Beispiel, an dem ich das illustriere. Wir hatten mal den Fall, da hatte ein Mandant, war knapp 70, Magenkarzinom, Fußball groß, ich glaube 26 oder 22 Zentimeter, also Durchmesser, riesig groß. Und der Gastroenterologe hat eine Magenspiegelung, eine Gastroskopie gemacht, hat das Instrument eingeführt und man muss wissen, man muss da so einen U-Turn machen, dass man einmal komplett alles sieht. Und der hat quasi eingeführt und im Rücken der Kamera war dieser riesengroße Tumor, den hat er nicht gesehen, er hat nicht den U-Turn nicht gemacht. Wieder rausgezogen und gesagt, nee, alles in Ordnung. Der Mandant ist dann 2,5 Monate später gestorben. Das war natürlich ein Fehler, der wurde auch als grober Fehler von dem Sachverständigen bezeichnet. Aber die Kausalität hat gefehlt. Wenn er den U-Turn gemacht hätte und diesen riesigen Tumor entdeckt hätte, wäre der weitere Verlauf kein anderer gewesen, so der Sachverständige. Er wäre auch nach 2,5 Monaten gestorben. Also ein grober Fehler und trotzdem kommt es nicht zur Haftung, weil es keine Auswirkungen hatte, dass er diesen Fehler in diesem Moment gemacht hat. Und das muss so in das Verständnis auch der Patienten gebracht werden, dass sie das einordnen können, okay, das allein reicht nicht für eine Haftung aus. Und das ist immer ein sehr, sehr wichtiger Hinweis und das muss ich sehr, sehr oft erklären.
Was sind denn die jeweils krassesten Fälle? Vielleicht kann jeder von euch, Peter, du hast jetzt das schon mit dem Magenkarzinom erzählt, die in euch in Erinnerung geblieben sind. Warum auch immer, Tanina, deiner.
Ja, mein persönlich heftigster Fall, das war ein Patient, der hatte eine Krebserkrankung, hat sämtliche Behandlungen bekommen, Bestrahlung, Chemotherapie und galt als geheilt, hat während dieser Chemotherapie und auch danach noch ein Medikament bekommen. Und jetzt ist es so gewesen, dass er im Prinzip als geheilt galt, bekam aber begleitend noch dieses Medikament. Er hat zum einen das falsche Medikament bekommen und dann wurde es ihm auch noch falsch verabreicht. Und den Ärzten war das relativ schnell klar, dass da was schiefgelaufen ist. Die haben noch versucht, das zu spülen und dieses Mittel wieder aus seinem Körper rauszukriegen. Aber das war überhaupt nicht möglich. Und man hat ihm gesagt, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit zum Pflegefall wird. Das ist er auch geworden und ist auch wenige Wochen später dann verstorben. Also das war für mich wirklich das Heftigste, weil jemand hat seine Krebserkrankung erfolgreich besiegt und dann wird da ein Medikament falsch verabreicht und auch noch verwechselt und der Mann verstirbt. Also ja, da war ich schon sehr sprachlos. Der bleibt mir im Kopf.
Ja, tragisch und traurig. Peter, dein Fall?
Ja, das ist der Fall von Lilo, so darf ich sie nennen. Das ist auch so der einzige Fall, wo ich eine Danksagung jetzt Jahre oder jetzt ist schon über ein Jahrzehnt aufbewahrt habe von der Mutter für die Begleitung von Lilo. Und sie hat mit 22 ganz kurz erzählt, Brustkrebs, Erstdiagnose und Triple Negativ, also alles, was schlecht sein kann, kam zusammen. Und sie hat sich dann schulmedizinisch behandeln lassen, kam dann nicht so recht weiter und war verzweifelt und ist dann, wir nennen das bei uns im Podcast mit der Überschrift die Wunderheilerin, also zu jemandem gegangen, der auf besondere Art und Weise das behandeln möchte, die er dann auch ausgeredet hat, das Rezidiv, was sich dann später eingestellt hat, entfernen zu lassen. Und letztendlich hat sie dann den Weg wieder zurückgefunden zur Schulmedizin. Das war aber dann zu spät. Lilo war Kunststudentin und sie war unheimlich lebensfroh. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Wir haben viel gesprochen und sie war so eine Kämpferin. Sie wollte einfach nicht sterben. Und das ging über 6 Jahre, das ganze Verfahren, oder 7 Jahre sogar. Und sie wollte nicht sterben. Und am Ende war es so, dass dann nochmal die gesamte Wirbelsäule zementiert werden musste, damit kein Querschnitt auftritt. Das ist oftmals so, dann um das noch zu retten. Also ganz, die war wirklich übelst dran. Und wir haben uns in dem Verfahren dann mit der Wunderheilerin verglichen, auf einen eigentlich zu niedrigen Betrag. Aber es war abzusehen, dass Lilo nicht mehr lange leben wird. Und darum haben wir den Betrag genommen, weil es ihr Wunsch war, mit ihrer Mutter nochmal an die Ostsee zu fahren. Das weiß ich noch so wie heute und das ist bestimmt jetzt 15 Jahre her. Und das haben die dann auch gemacht mit dem Geld und haben dann noch ein paar Tage verbracht. Und sie ist, glaube ich, 2 oder 3 Wochen später dann mit 29 Jahren verstorben. Und mir hat einfach so ihr Lebensmut und ihr Kämpferwillen dermaßen beeindruckt.
Ja, vielen Dank, dass wir da ein paar Einblicke in eure, ja, ganz besonderen Fälle gekriegt haben. Eine Frage zum Thema Überforderung in Krankenhäusern, Hektik im Alltag, nicht so viel Zeit für die Patienten, gilt ja auch für Praxen, Nachtschicht und vieles mehr, unter dem ja Ärztinnen und Ärzte ja auch im Arbeitsalltag leiden und wo Fehler entstehen können. Ich habe nochmal in Vorbereitung auf den Podcast ein paar Fälle von euch angehört und da sagtest du, Peter, ja, das wissen wir, dass der Alltag so ist. Das darf aber irgendwie kein Grund sein. Also man müsste doch solche Fälle, wo Fehler passieren oder Fehler im Raum stehen, so betrachten, als wäre es quasi ein idealer Arbeitsalltag. Die Ärzte sind aber ja gefangen in dieser Realität. Wie schätzt du das ein oder wie ordnest du das ein als Jurist?
Ja, das ist jetzt keine Forderung von mir persönlich, sondern so ist die Rechtsprechung ausgestaltet. Also die Rechtsprechung sagt, es kommt nicht auf das subjektive Moment an. Soll heißen, der Arzt war übermüdet, hat vielleicht eine 24-Stunden-Schicht hinter sich oder 36-Stunden-Schicht. Die Notaufnahme war übervölkert. Man hatte nur 2 Minuten Zeit pro Patient und mehr war gar nicht drin, waren noch 3 Kollegen krank. Und alles, was da an Problemen, was bekannt ist, vorkommen kann, das muss bei der juristischen Bewertung außen vor bleiben. Es wird immer nur objektiv drauf geschaut. Das übersehen mitunter die Gutachter, die eingeschaltet werden, die menschlich verständlich sagen, ja, ich kann das verstehen, dass da war so viel Hektik an dem Tag und eine lange Schicht und so weiter und so fort. Also, dass da mal ein Fehler passiert, das ist verzeihlich. Das ist sicherlich menschlich verzeihlich, aber juristisch nicht, weil der Jurist oder die Rechtsprechung bei uns, die der Bundesgerichtshof gebildet hat, schaut nicht da drauf, sondern schaut darauf, was ja der idealtypische Arzt in dem Moment hätte leisten können. Und das geht manchmal nicht Hand in Hand mit der Praxis. Und da habe ich vollstes Verständnis für die Ärzte. Das würde mir als Arzt dann nicht anders gehen, dass sie sagen, wir können gar nicht anders. Wir haben zu wenig Personal, auch für die Pflegekräfte oder in jeglichen Bereichen der Medizin und Pflege. Habe ich vollstes Verständnis dafür. Ich nehme mich da nicht aus, bei mir wäre es nicht anders. Dann macht man einfach mehr Fehler, wenn diese Situationen zusammenwirken. Aber die Juristerei sagt, ja, trotzdem müsst ihr euch daran messen lassen, wie es im quasi Idealfall übersetzt gewesen wäre. Und das ist nicht immer einfach für die Mediziner, auch das zu verstehen, dass das im Grunde keine Rolle spielt, juristisch gesehen. Was ein großes Problem ist, wo ich schon lange für die Patientenrechte kämpfe, ist das übersehene Mammakarzinom. Und mich ärgert es einfach, dass Ärzte, ich überspitze das jetzt mal, aber wir hatten einen Fall, Studium 1972 abgeschlossen, dann niedergelassen und dann Geräte angeschafft und jetzt im Jahre 2020 immer noch dasselbe Gerät da stehen. Ist natürlich nicht erlaubt, aber ist mitunter so. Und da hatten wir einen Fall, da wurde auch ein Mammakarzinom übersehen und da sagte der Gutachter, ja, der hätte auch so eine Briefmarkenlupe nehmen können. Das wäre genauso gut gewesen wie das Gerät, was er da noch hatte. Das hatte doch niemals mehr Schrottwert. Und das halte ich im höchsten Maße für fahrlässig. Oder bei Gastroenterologen, die dann auch Gerätschaften verwenden, den Fall hatten wir auch, eine Magenspiegelung mit einem Gerät, was Krebs nur zu erkennen vermochte, wenn man wirklich genau drauf geschaut hat und das ein Riesentumor gewesen wäre. Also ich glaube, das heutige Instrument hat eine 4000-mal höhere Auflösung, also Welten. Und da war der Gutachter auch richtig erschrocken, dass sowas noch im Umlauf ist oder in Gebrauch ist. Und das darf einfach nicht sein. Ne? Da muss man einfach hingehen und jetzt wirklich sich auf den Status bringen, auf den Status quo bringen, der heute in der Medizin herrscht. Und da muss man investieren. Und auch wenn es selbst noch nicht verpflichtend ist, muss man sagen, okay, oder prüfen, ist mein Gerät noch aktuell, mein Ultraschallgerät, oder ist das jetzt nicht mehr State of the Art und kauft sich dann Neues. Das ist einfach ein Appell. Daran darf es nicht scheitern, dass zumindest die Technik einwandfrei funktioniert.
Und nur als Nachklapp, weil das vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer gleich wissen, Mammakarzinom, also Brustkrebs, das hattest du ja in der Mitte erwähnt, dass du dich da sehr einsetzt und dass die Geräte irgendwie auf dem neuesten Stand sein sollen. Erzählt nochmal über die Feedbacks, die ihr bekommt, bitte. Ich habe gestern Abend noch eine Folge angehört von euch, wo ihr eine sehr nette E-Mail von einem 9-jährigen Mädchen vorgelesen habt. Ich glaube, Melissa hieß sie, die euch hört, wo ich so denke, wow, mit 9 und dann auch diese ganzen schwierigen Fälle und dass sie sich dafür interessiert. Das fand ich ganz reizend und toll, dass sie euch geschrieben hat. Von wem kriegt ihr Feedbacks? Ihr habt gesagt, von Ärzten, von Hörerinnen und Hörern, die sich einfach so interessieren, von Patienten. Erzählt mal so ein bisschen best of.
Also Best of, das ist bei uns auch ein Dauerbrenner. Das sind nämlich Reaktionen à la Couleur zu unserem Fall, der sich nennt der Katzenbiss. Das weiß man oder man weiß es vielleicht nicht ganz genau, aber Katzenbisse können sehr, sehr gefährlich werden. Man muss auch wirklich sehr, sehr schnell handeln. Und das tun manche Leute vielleicht einfach nur ein bisschen ab und gehen vielleicht erst 2 Tage später zum Arzt. Und in dem Fall ist ein Katzenbiss auch sehr, sehr ausgeartet und das ist sehr gefährlich für die Patientin oder Patienten, das weiß nicht mehr genau geworden. Und zu diesem Fall kriegen wir wirklich Rückmeldungen von einer Arzthelferin, die sofort einen Patienten, der sich angemeldet hatte wegen eines Katzenbisses, sofort zu Hause angerufen hat, hat gesagt, kommen Sie gar nicht erst hier in die Praxis, fahren Sie mal sofort in die Handchirurgie. Und der wurde auch sofort am nächsten Tag operiert und bekam starke Antibiotika. Wir haben zu dem Fall eine Tochter eines älteren Herrn gehabt, die sagte, ich habe meinen Vater in meinem Leben noch niemals angeschrien, aber ich habe diesen Mann gestern so zur Minna gemacht und habe gesagt, du musst mit diesem Katzenbiss an deiner Hand jetzt sofort los.
Und Peter, du erwähntest vorhin, dass ja auch Ärzte euch schreiben und sagen, danke, dass sie das und das angesprochen haben. Da bin ich jetzt nochmal wachsamer, jetzt wie die Arzthelferin bei dem Katzenbiss. Da achte ich nochmal mehr drauf. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Habt ihr von einem Arzt oder einer Ärztin auch eine Rückmeldung, wo ihr sagt, ja, wir wollen die ja eben nicht an den Pranger stellen. Wir wollen ja kein Ärztebashing betreiben. Wie gesagt, bei uns im Podcast sind die Ärztinnen und Ärzte ja auch die Helden, die endlich für eine Auflösung sorgen. Deswegen frage ich dann nochmal nach, wie Ärzte auf euch da reagieren und auch positive Rückmeldungen geben.
Also bei uns sind Ärztinnen und Ärzte natürlich auch Helden, weil es ist auch immer so, dass vielleicht an einer Stelle ein Arzt oder eine Ärztin Fehler gemacht hat und an anderer Stelle wurde weiter behandelt und da ist es dann entdeckt worden. Also das ist natürlich, irgendwer hat es meistens entdeckt und dann ist das wunderbar gelaufen.
Aber wir haben mit deutlich mehr kritischen Stimmen gerechnet, das muss ich schon sagen. Aber es gibt ab und an mal eine kritische Stimme. Dann übersieht aber der Arzt oder die Ärztin, dass letztendlich in den allermeisten Fällen auch ein Fachmediziner das Vorgehen, die Behandlung beurteilt hat. Dass nicht wir uns das ausdenken, das ist so und so und wir quasi das Urteil gefällt haben, ohne jetzt Fachmediziner für welches Fachgebiet auch immer zu sein, das kommt dann irgendwie nicht bei allen an und die denken, wir haben uns das ausgedacht und haben quasi auch das Urteil, obwohl das ja ein Gericht gesprochen hat, auch selber noch gefällt. Mhm. Das ist so.
Vielen Dank. Also ich nehme mit aus unserem schönen Gespräch das Thema Katzenbiss. Nicht auf die leichte Schulter nehmen, nicht nur mal eben mit Seife abwaschen und ein bisschen desinfizieren, sondern wirklich vom Fachmann, am besten Handchirurgin oder Handchirurg, angucken lassen. Das kann nämlich sich übel weiterentwickeln. Vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. Vielen Dank für die spannenden Erzählungen, die spannenden Einblicke. Macht große Lust, bei euch reinzuhören und euren Podcast sich anzuhören. Ich sag nochmal, Tanina Rottmann und Peter Gellner mit ihrem Podcast Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.